Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, mein Lieber. Wie geht's?
Soweit, so gut. Ja, alles gut. Hier ist eine Aufbruchstimmung noch ein bisschen am Sonntagabend, weil morgen das Skischullager meines Großen anfängt und der ja noch nie so richtig im Skiurlaub war. Und da ist ja helle Aufregung gerade im Haus.
Okay, aber da ihr so nah am Skigebiet wohnt, gehe ich davon aus, er ist schon geübt.
Wenig, ne? Wir waren häufig Schlittenfahren und Bobfahren und solche Geschichten und Schlittschuhlaufen, das machen wir relativ viel, aber wir sind in der Tat noch nicht mit den Kindern groß Skifahren gewesen. Das haben wir verpasst bisher. Oder Snowboarden. Das bringen wir jetzt, also kommt der Große jetzt nach und die Kleinen fangen jetzt auch direkt an, damit das ein bisschen wenigstens dem Standort angemessen hier ist.
Also die Erwartung, wenn der Noah aus Starnberg kommt, ist, dass er im Schlaf quasi die Skier schon anhat und schon die Piste runterfährt.
Genau, das würde er wahrscheinlich auch nach der Woche schon können, so wie die Kleinen. So klein sind sie ja nicht mehr, aber die lernen ja schnell und haben ja keine Angst. Und deswegen ist das gut und schlecht, dass sie da einfach runterbrettern. Ne? Und, ja, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich musste an dich denken, weil Mubina war mit Amir, mit unserem Großen, in deiner Heimatstadt Köln. Und da gab es ein Basketballturnier tatsächlich. Das ist eigentlich ein Turnier gewesen von eher lokaleren Teams dort, also Düsseldorf. Und dann war noch dabei Dortmund. Und noch ein paar weitere Städte dort. Es waren 10 Teams ursprünglich, auch Bonn war dabei. Und dann hat Bonn abgesagt und die waren jetzt über den Jahreswechsel hier in Heidelberg bei uns, also eines dieser Teams, der Veranstalter. Und da Bonn den Spot freigemacht hatte, haben sie uns dann gefragt, ob wir dabei sein wollen, Kirchheim-Heidelberg, obwohl wir das einzige Team waren, das keinen vollberufstätigen Trainer hat. Alle anderen Mannschaften, die haben sozusagen bezahlte, vollberufstätige Trainer. Wir nicht, aber wir haben gut abgeschnitten. Amir war dabei, war Oberliga. Mubina ist auch mitgefahren.
Wie, warte mal. Die anderen Teams haben alle einen Vollzeit-Trainer, der nur Trainer ist. In der U, was ist das, 14?
Das ist U12.
In der U12. Wie krass
ja,
ist das denn?
Hey, aber ja, also. Mein Freund, Deutschland ist Basketball-Welt- und Europameister. Also irgendwie müssen wir das doch aufrechterhalten, oder?
Ja, ich finde das super. Ich habe das nur da oben in der Gegend jetzt gar nicht erwartet, ja, dass das hier der FC Bayern macht. Ja, das ist ja, muss ja so sein. Aber
Andi, als wir gespielt haben, das war nichts dagegen. Also als wir gespielt haben, konntest du ja froh sein, wenn du Kilometergeld bekommen hast, wenn du in der Regionalliga gespielt hast, ja, so mit 16,
also ich habe immer einen Schnitzel bekommen nach dem Spiel, ja. Also das habe ich mir rausverhandelt.
Also
ja,
die übertreiben es hier teilweise auch. Also wenn Basketballfunktionäre hier zuhören, Kinder muss man auch mal Kinder sein lassen. Da gibt es dann auch so die berüchtigten Mannschaften, wo dann die 11-, 10-jährigen Spieler mit Nachnamen angesprochen werden, wo es dann auch teilweise Physiotherapeuten gibt, die dann vorbeikommen, nicht Vollzeit, aber die machen dann da halt irgendwie ihr Zeug. Da denke ich mir dann auch, diese Kinder denken, das sind irgendwie so NBA-Stars jetzt. Das ist auch nicht das Richtige, ne?
Ja, aber das ist, ich weiß auch nicht genau. Wir haben uns damals die Teams so zusammengestellt, zumindest bei den Herren. Da war dann zufällig einer dabei, der gerade Sport studiert hat oder Physiotherapie, gerade Ausbildung macht und sowas. Die haben uns dann bei uns angewendet. Nicht immer so ganz ausgereift und fertig, aber zumindest war es ein bisschen das Feeling. Ja.
Nee, also das ist, ich glaube schon, dass Basketball jetzt auch durch den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft und auch dadurch, dass jetzt 3 bekannte deutsche Spieler ja auch in der NBA sind, nochmal ein bisschen mehr Aufwind bekommen hat, finde ich grundsätzlich cool. Ich hoffe, dass der Sport nicht dann überkommerzialisiert wird irgendwann, wie das bei Fußball ja der Fall ist oder auch in den USA bei den 3 großen Sportarten Baseball, Football und Basketball. weil das nimmt dann so ein bisschen die Leichtigkeit raus, finde ich. Ne? Dann wird es zu schnell ernst.
Aber in Deutschland sind wir davon, glaube ich, noch weit entfernt von Überkommerzialisierung. Ich glaube, ein bisschen mehr kann nicht schaden momentan, dass da was geht. Wenn du dann auf den Europa-Level schaust, da ist das immer noch nicht so ganz wirklich erfolgreich dabei. Aber kann ja noch werden, jetzt mit Sveti wieder in Pesic hier. Und wenn da Vollzeit-Jugendtrainer angestellt werden, bin ich ja guter Dinge, dass das den richtigen Weg geht.
Ich sehe ja auch den Drive, den die Spieler da haben. Und Mubina war ja, wie gesagt, dabei und sie hat mir auch nochmal bestätigt, wie schön diese Basketballkultur auch ist. Also die Eltern, die Trainer, die Coaches, egal mit welchem Abstand du verlierst, man schlägt ab am Ende. Man ist in den meisten Fällen ein fairer Gewinner oder auch ein Verlierer, der dem anderen Team dann den Sieg gönnt. Und das ist etwas, was mich extrem happy gemacht hat, dass auch Mubina das gesehen hat, wie schön diese Sportkultur ist.
Aber da vielleicht auch das als kleine Überleitung zu unserem Thema, weil ich habe beim letzten, ist schon ein bisschen was her, jetzt vor den Ferien war das, das Spiel von unserem Großen gesehen. Und da war, also Heimspiel gegen... Ich weiß gar nicht, gegen wen war Gauting, glaube ich, oder sowas. Und da war auf der Tribüne, waren ja dann die Eltern und Freunde zum Teil. Und da ist ein Papa wirklich ausgerastet und hat da das Kampfgericht angebrüllt, dass die dich richtig anschreiben würden und nicht richtig die Zeit stoppen und sowas. Also total unverhältnismäßig. Und der wurde dann sogar der Halle verwiesen. Ja? Und da habe ich gedacht, hey, sowas sehe ich selten. Also da Stichworte, er fühlte sich dann nämlich in seinem Ego verletzt, dass er hier war nämlich der Papa von einem der Spieler, klar. Und das war auch ein guter Spieler, aber der hat auch nicht das wohl gebracht, was der Papa von ihm erwartet hat. Und ja, dann hat er da rumgebrüllt, wo er dann gesagt hat, Leute, also Entschuldigung, was bist denn du für ein Vorbild hier an der Stelle? Das geht ja gar nicht. Ne? Aber in dem Moment war der so in seinem Film irgendwie mit drin, dass er das gar nicht mehr gecheckt hat, was er da gerade tut, glaube ich.
Denkst du nicht, dass diese Ausnahme die Regel aber bestätigt?
Ich war jetzt nicht häufig auf dem Fußballplatz, aber fairerweise habe ich da jetzt schon häufiger gehört, dass das zumindest von Freunden, dass das auch mal da häufiger mal vorkommt. Also ich glaube, es ist ein Thema, das wird immer, egal in welchem Sport, mal vorkommen. Und Eltern sind ja mit dabei, insofern, weil sie auch mit ihren Kindern mitfiebern. Also ich will es jetzt auch nicht zu hoch aufhängen dabei. Ne?
Apropos Ego, das ist ja unser Thema heute. Da muss ich auch nochmal eine kurze Basketballgeschichte loswerden. Es ist nicht so, als hätte ich das noch nie gesehen, dass Eltern aus der Haut fahren oder auch eine Grenze überschreiten. Auch ich habe mal ein Spiel gesehen, das war in Bensheim, da war ich mit dabei. Das war, glaube ich, nur ein Spiel, kein Turnier. Und da saß ich mit den Eltern von unserer Mannschaft in so einer Art, das war so eine Mini-Tribüne, da hätten so 30, 40 Leute Platz gehabt. Und da saßen aber auch die Eltern der anderen Mannschaft, der Heimmannschaft, der Bensheimer. Und da war ein Vater dabei, der hat schon seit Minuten Kommentare abgelassen, wo die Leute auf beiden Seiten die Augen verdreht haben und ihn auch angeschaut haben immer wieder. Aber der hat nicht aufgehört. Und der hat dann irgendwann angefangen zu sagen, ja, gutes Foul, Foul weiter. Und da habe ich irgendwann mir dann gedacht, hey Junge, das war ein Spiel von Zaid. Also das waren Kinder, die waren 8, 9 Jahre alt. Ne? Ich habe das genauso gesagt, wie ich es jetzt hier wiedergebe. Ich habe gesagt, hey, hör mal, ich will dir wirklich nicht auf den Keks gehen. Ich komme in Frieden. Denkst du nicht, dass es klug wäre, diese Kinder ohne Leistungsdruck einfach Spaß haben zu lassen? Erstmal, ja?
Okay, was kannst
du? Und der Typ, der ist ausgeflippt. Der hat gesagt, hier, ich bin nicht zum Spaß da. Diese Kinder, die sollen gewinnen. Ich will gewinnen. Und wenn wir euch dafür zerstören müssen, zerstören wir euch. Dann habe ich auch gedacht, hey, ich habe dann auch zu ihm gesagt, hey, ich habe irgendwie den Eindruck, dass dein Kind irgendwie deine Träume verwirklicht und du echt ein Ego-Thema hast. Tut mir echt leid. Und zwei Väter von unserer Mannschaft, die dabei waren, die hat er dann auch noch angekackt, weil die sind mit mir aufgestanden und haben gesagt, hier, jetzt beruhig dich mal, ja, entspann dich mal hier. Und der ist dann aufgestanden und die beiden sind dann auch aufgestanden. Und das sind beides Polizisten. Also die haben es dann nicht gesagt, ja. War natürlich auch ein privates Event, aber dachte ich mir auch, was ein Idiot, ja, dieser Typ, halt doch einfach deine Klappe, ja. Aber gut, es gibt Leute, die sind halt so. Was willst du machen?
Aber schön, dass du was gesagt hast. Finde ich auch gut, dass dann die Zivilcourage dabei ist. Aber ja, ich meine, wir sind ja auch kompetitiv und jetzt kommen wir gleich darauf, auch Thema Ego oder sowas. Ist ja auch okay, dass man das nicht ganz auf Null fährt, ja. Bin ich zumindest der Meinung, aber ja, so ein bisschen Selbstkontrolle gerade mit Kindern, aber vielleicht auch im Job, und das bringt uns zum heutigen Thema, denn das war ein Vorschlag von jemandem, ich weiß gar nicht mehr, du hast es eben vorgelesen, ne?
Ja.
Von jemandem, der es mir geschrieben hat.
Ja, das war eine Zuhörerin, die dir diese Nachricht geschrieben hat und du hast sie mir dann weitergeleitet und da hat die Zuhörerin diesen Vorschlag gemacht. Also die Kollegin schreibt hier, also Name steht hier nicht, aber sie schreibt, mir sind im Laufe des Tages zwei Themen eingefallen und das eine, das, was wir beide jetzt toll fanden, war Ego und Leadership und wie wichtig Selbstreflexion ist, um zu erkennen, dass der eigene Ego gerade die Kontrolle übernommen hat. Dazu gehören die Themen Fehlerkultur, sich selber Fehler einzugestehen und sich einzugestehen, dass es manchmal gut sein kann, eine andere Abzweigung zu nehmen, die man vorab nicht geplant hatte. Auch das Thema, man trifft sich in der Mitte.
Okay, wir haben ja schon mal was, das fiel mir ehrlicherweise zuerst ein, über toxisch und Toxizität gemacht. Ja? Und das fiel mir interessanterweise als so ein Element ein. Und dann habe ich mich selbst getadelt dann ungefähr, zu sagen, naja, ein wenig Ego, das ist eine Bandbreite, brauchst du ja aber vielleicht auch. Ja? Also das ist ja nicht, Ego ist für mich nicht was Schlechtes, aber was da jetzt in der Formulierung rauskommt, ist ja, wenn du quasi keine Reflexion hast und nur auf dich selbst bezogen bist, nur durch persönliche Ambitionen getrieben bist und Anerkennung und Wunsch nach Kontrolle oder ähnliches, ja, dann ist es, glaube ich, ein Problem irgendwo. Aber deswegen würde ich ganz gerne mal so verschiedene Dimensionen, die Ego-Führung und Ego mit sich bringen, mit dir mal reflektieren. Was steht denn dahinter und wie sieht das Spektrum denn eigentlich aus? Ja, wie sieht das Extrem aus und was ist vielleicht auch ein gesunder Mix?
Bevor wir da reingehen, würde ich gerne kurz nochmal, ich habe die Definition mir jetzt nochmal aufgerufen. Was ist eigentlich Ego? Ja, man kann es natürlich erklären. Ich denke, alle kennen den Begriff, ne, und verwenden den auch oder hören den immer wieder. Aber was sagt denn eigentlich der Duden oder auch verschiedene Quellen? Das Ego bezeichnet das Selbstbild, das eine Person von sich hat und spielt eine zentrale Rolle in der menschlichen Psyche. Es beeinflusst, wie wir uns selbst wahrnehmen und wie wir in der Welt gesehen werden möchten. Das Ego ist ein Konstrukt, das durch äußere Prägung und persönliche Erfahrungen geformt wird und wirkt sowohl als persönlicher Leibwächter als auch als Stimme der Bewertung. Es ist entscheidend für unser Selbstwertgefühl und unsere Interaktion mit anderen. Das ist die Definition. Wenn ich jetzt nochmal reflektiere in eine Situation rein, wo ich sagen würde, oh je, da spricht jetzt mein Ego, dann wäre das Folgende. Da ist beispielsweise Veränderung vorgenommen worden in einem Unternehmen. Und die hat zur Folge, dass man vielleicht beim einen oder anderen die Rolle verändern muss oder den Job verschieben muss oder irgendwas verändern muss, was einen Impact hat auf jemanden. Und dann kommt diese Person her, trifft dich irgendwo und beleidigt dich und sagt, ey, du bist ja irgendwie ein Arschloch oder keine Ahnung, irgendwas. Eine Person sagt was. Und so hat die Zuhörerin das ja formuliert. Eine Abzweigung nehmen, eine Ausfahrt nehmen, eine Wahl treffen. Jetzt könntest du natürlich sagen, du gehst auf die gleiche Ebene und beleidigst die Person auch. Oder nimmst das Thema persönlich, weil du denkst, die hat mich ja persönlich angegriffen oder er. Oder du sagst dem Ego, hey, beruhig dich mal, die Person, die ist gerade in einer Krise und der Unmut, den sie hat, ist nicht Unmut gegen mich als Person, sondern das ist ein Unmut, der kreiert wurde, weil die Person sich gerade schlecht fühlt. So. Und dann wäre das eine andere Abzweigung als Konfrontation mit Konfrontation zu begegnen. Das würde man wahrscheinlich anders dann lösen. Also das ist für mich im Arbeitskontext oder im Leadership-Kontext ein Beispiel, mit dem ich das mir gut erklären kann.
Ja, finde ich gut. Was du sagst, so ein bisschen Kritikfähigkeit auf der einen Seite, beziehungsweise du stellst es ja noch ein bisschen drüber, zu sagen, diese Kritik ist ja gar nicht gegen dich als Person notwendigerweise getrieben, beziehungsweise liegt gar nicht in dir. Das stimme ich dir schon zu, das ist so der Unterschied zum extremen Selbstzentrierten, wo du natürlich alles eigentlich auf dich beziehst, sowohl ja Gutes als auch Schlechtes. Ich glaube, das ist so der Punkt, wenn jemand egozentriert ist und so führt, dann führst du ja so, weil du für dich selber auch Erfolge einheimsen willst. Und dann ist natürlich jede Kritik, die kommt in irgendeiner Form, auch sofort eine Kritik an deiner Person selber. Das hat vielleicht auch was mit Empathie zu tun, ja, zu sagen, ich kann mich in den anderen oder in die andere Person noch reinversetzen. Ich beziehe das gar nicht immer auf mich, sondern ich frage erstmal, ja, das macht was mit mir, aber das macht ja auch was mit der anderen Person. Das hat einen Grund, warum die Person so agiert. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Verhalten, was einem rein egozentrierten Leader eher zu fehlen scheint. Diese Reflexion und diese nicht nur sich selbst zu reflektieren, sondern auch auf andere das Ganze zu münzen. Ja.
Gefällt dir diese Episode?
Dann abonniere doch gerne unseren Podcast.
Ego ist ja nicht nur negativ. Und ich meine, wir hatten in einem anderen Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Also Ego hat ja auch eine positive Funktion. Wenn man zum Beispiel sagt, ich bin jetzt mutig, ich treffe die ein oder andere Entscheidung, darüber haben wir auch oft gesprochen, dass man das im Deutschland von heute eigentlich braucht, dass Menschen was wagen. Und deswegen kann Ego ja auch bedeuten, ich traue mir was zu, ich mache was, ich reiße hier was. Ja, aber es sollte natürlich ein reflektiertes Ego sein.
Was hat doch auch was mit wieder deinem Grounding irgendwo zu tun, ja, wo du definierst du dich selber, was sind so deine Werte, die du hast, das, was motiviert dich dabei auch? Erstmal, kennst du die überhaupt? Bist du dir überhaupt dessen bewusst? Und das ist wahrscheinlich so der Punkt, den ich nochmal hervorheben will, wenn du da dir dessen gar nicht bewusst bist, dann kannst du es auch nicht reflektieren. Ja, weil du gar nicht weißt, was mit dir gerade passiert. Ja, wie mit dem Menschen, den du da auf der Tribüne da gesprochen hast. Ja, ist die Frage, ist dem überhaupt bewusst, was er da tut? Ja, und warum er das tut? Wie du sagst, wahrscheinlich liegt es ja an ihm selber. Irgendwas ist ja mit ihm da passiert, warum er vielleicht nicht die Basketballkarriere hatte. Aber ist dem das bewusst in dem Moment? Ich bezweifle es. Ne? Dann, der ist ja dann ausgetickt. Das ist so deine Historie, die du kennen solltest, deine Stärken, deine Gründe, etwas zu tun. Und da liegt für mich schon mal der erste Punkt bei einigen doch Führungskräften, die aufgrund ihrer starken Meinung vielleicht auch diese Führungskraft geworden sind, mal zurückzugehen, was sind da die Triggerpunkte gewesen, ja, die das gemacht haben. Und diese Balance zu finden, ja, der starke Führungskraft, die Dinge durchziehen kann, was ja in der Vergangenheit auch mal funktioniert hat, aber vielleicht als gesamtheitliche Führung nicht so ganz optimal ist. Ja.
Ich glaube, dieses Reflektiertsein ist einer der, ich sag mal, Learning Nuggets von heute. Egal ob positives oder negative Ausprägung von Ego, das Positive besser machen oder das Negative abschwächen, erreichst du nur durch eine Selbstreflexion. Dass du dich fragst, hey, ist denn meine Aussage eine Aussage gewesen, die auch ein Kant getroffen hätte oder irgendeine neutrale Person, die jetzt nicht emotional in diesem Thema drin gewesen wäre, hätte sie das auch so getroffen? Oder habe ich das jetzt so getroffen, weil ich mich in meinem Ego jetzt gekränkt fühle? Ne? Oder weil ich glaube, dass mich jetzt jemand klein gemacht hat? Ja, das ist, glaube ich, definitiv etwas, was ich mitnehmen werde aus dem Gespräch. Aber ich würde gerne noch mal kurz bleiben bei dem Thema positives Ego im Leadership. Ja, positives Ego im Leadership bedeutet für mich, und das, da würde ich gerne dein Feedback auch nochmal hören dazu, dass man sich zutraut, beispielsweise höhere Standards zu haben, ein Team hochzuheben. Ne, das gibt's ja auch im Basketball. Ja, wenn du jetzt guckst, die ganzen egozentrischen Superstars, die reißen teilweise ja auch ihre Teamkollegen mit oder kreieren ein Momentum oder eine Aufbruchstimmung, ne, Siegeswille und so weiter. Das ist ja auch ein Stück weit Ego. Ich glaube, dass ein positiver Impact von diesem positiven Ego im Leadership auch ist, dass man mit sich selbst dann auch andere glänzen lassen kann. Man kann ja dann auch sagen, hey, wir haben das alle gemeinsam gemacht. Jordan sagt es ja auch, wir sind ein erfolgreiches Franchise. Der sagt ja nicht nur, ich bin erfolgreich. Ne? Hat er auch gesagt, ja okay, fair enough.
Kann sagen, also.
Aber das wäre, also ein positives Ego wäre für mich letzten Endes dann ein starkes, aber ein reflektiertes Ego, weil du da dann auch deine eigenen Fehler eingestehen würdest und nie denken würdest, ich habe das jetzt alles alleine kreiert.
Jetzt bin ich bei Michael Jordan nochmal oder beziehungsweise auch bei dieser extremen Willenskraft, weil diese Reflexion, die du ansprichst und auch Fehler eingestehen, wissen wir auch, das ist notwendig, das ist, damit schaffst du Vertrauen auch ein wenig. Auf der anderen Seite, wenn das als Zweifel rüberkommt, ja, als ich ändere meine Richtung alle paar Tage, ja, weil vielleicht eine neue Info kam und dann bin ich am Reflektieren und denke mir, ha, vielleicht gehe ich doch in die andere Richtung und die Entscheidung zu revidieren und ähnliches, das ist ja auch kritisch, ja. Also diese Balance zu haben, ich habe eine Willenskraft und ich ziehe die anderen auch mit, ja. Und ich bin auch da konsequent und gebe dadurch eine gewisse Stabilität auch aus. Auch wenn ich weiß, dass es vielleicht nicht die hundertprozentige Entscheidung sein mag, ja. Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, wie weit ich Reflexion denn immer so in den Vordergrund stelle. Dass man das machen muss, ist unbestritten, ja. Aber muss ich das immer visibel machen? Oder ist das nicht was, was ich persönlich mache und vielleicht im richtigen Moment mal anbringe, aber nicht ständig, sondern da auch mal, hey, je nachdem, wenn es unruhige Fahrwasser sind, dann gebe ich vielleicht mal die Richtung vor und brüll vielleicht auch mal jemanden an, ja, also Michael Jordan-mäßig oder sagt im Grunde genommen, ich ziehe das Franchise mit, ja, ob ihr wollt oder nicht.
Ich glaube, beides ist wichtig und in der richtigen Reihenfolge. Für mich wäre eine introspektive Reflexion erstmal wichtiger, dass man sich mit sich selbst ins Gericht geht und sich im Spiegel anschaut und sich fragt, hey, bin ich denn hier richtig unterwegs, ja? Und wenn man diesen Schritt gemacht hat, dann kann man auch mal in die Mannschaft rein kommunizieren, ihr ins Gewissen reden. Ich habe vielleicht ein Beispiel dafür. Ich habe das auch mal bei einem Vortrag gebracht. Du weißt ja, dass Deutschland vor einigen Monaten Europameister geworden ist, während Deutschland Weltmeister war und ist im Basketball. Und der MVP von beiden Turnieren, soweit ich weiß, war der Dennis Schröder, der ja auch in der NBA ist, wie die meisten hier wahrscheinlich wissen. Und der Dennis Schröder hat eine sehr interessante Geschichte, weil der war nicht so beliebt früher, wie er jetzt heute ist. Wenn man sich seine Geschichte anschaut, dann ist es so, dass er sich transformiert hat. Also eigentlich könnte man sagen, von einem Egoisten zum Kapitän. Weil früher war der Dennis Schröder ein bekanntermaßen ein Enfant terrible, offenbar überselbstbewusst, ja, wenig teamorientiert. Und der hat es aber geschafft, mit der Zeit emotional stabiler zu werden und sein Team zu fördern. Er ist resilienter geworden gegenüber äußeren Einflüssen. Und er hat sich jetzt über eine Zeit von 5, 6 Jahren dann zum emotionalen Anführer entwickelt. Ja, und ich glaube, dass das passiert ist auf der Basis von dem, was du auch gesagt hast, dass er reflektiert haben muss, sich gefragt haben muss, ist das der Mensch, der ich sein will, der die Führungskraft, die ich sein will, oder ist das was anderes? Und weißt du, ich habe gestern auch mit Mubina nochmal drüber gesprochen. Ihre Lieblingsautorin ist ja diese Brené Brown, ne, die über Verwundbarkeit geforscht hat, Vulnerability. Und ich habe das letztens meinen Eltern erzählt, dass das eigentlich die größte Superkraft ist. Und jemand wie mein Vater, der wird jetzt dieses Jahr 78, ja, der hat mich dann komisch angeguckt, der wie Verwundbarkeit ist Kraft, ja. Aber das ist halt der Zeitgeist, wenn man sagt, ein positives Ego hat, dass man da dann auch sagen kann, hey, ich weiß nicht, was du mich fragst, ich kann dir das nicht beantworten oder ich habe Angst, ja, oder ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, das ist okay, nur man muss sich danach dann auch wieder fangen.
Bin da voll bei dir. Ich würde das nochmal von einer anderen Perspektive sehen. Und zwar, so, das ist was steht denn dahinter? Wem dienst du denn damit mit dieser Willenskraft und der Stabilität und diesen Entscheidungen? Ja? Ist das für dich selber oder ist das für Erfolg des Teams sozusagen, warum du dem machst? Ja? Also das, was dahinter steht. Ich glaube, das könnte man nochmal in der Weise unterscheiden. Das ist für mich jemand, der negativ egozentriert ist, macht das für den persönlichen Ruhm. Und das kann funktionieren, muss aber nicht. Und wenn du das aber in den Servant-Leadership-Gedanken mal siehst, ja, dann räume ich Hindernisse weg und versuche, das Team erfolgreicher zu machen. Ja. Und ob ich dann persönlich dabei glänze oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Und im Zweifel tust du das dann trotzdem, weil der Teamerfolg auf dich ja abstrahlt, ja, auch wenn du es nicht erzwungen hast.
Voll. Und jetzt hast du mir gerade eigentlich eine perfekte Brücke gebaut. Also sowohl für Dennis Schröder und ich hoffe, dass er genau diesen Eureka-Moment auch hatte. Aber für mich ist genau das der Unterschied zwischen negativem und positivem Ego. Das negative Ego möchte sich selbst groß machen. Und das positive Ego möchte vielleicht nur auf Umwegen sich groß machen. Weil wenn jetzt der Dennis Schröder ein Servant Leader ist und versucht, das Team groß zu machen, dann weiß er ja selbst, was er gemacht hat. Also ich meine, wenn andere Leute sagen, hey, Dennis Schröder ist jetzt ein Top-Kapitän und bringt das Team in den Vordergrund, ist ja schön und gut. Aber die Leute, die ich gesehen habe, Andi, die beneidenswert sind im Sinne ihres Mindsets, was Ego angeht, das sind Menschen, die so selbstlos sind eher, die dann sagen, hey, ich unterstütze andere gerne. Das finde ich irgendwie viel schöner, so als Haltung oder auch als Mindset. Und letzten Endes ist da die Belohnung ja in ihnen selbst, weil sie ja wissen, was sie gemacht haben, dass sie selbstlos gehandelt haben. Und ich glaube, wenn du dann auf Umwegen Feedback von anderen kriegst, hey, du hast an dem Tag das und das gemacht, das war wirklich gut für mich, das ist doch doppelt schön.
Und nochmal der Gedanke, nur den ich nochmal als Balance da reinwerfen will, auch da kommt es auf die Situation an. Ab und zu gibt es Situationen, wo du auch als Leader einfach in die Bresche springen musst und auch mal auf der Bühne stehst und auch mal glänzen kannst, und um Leute mitzuziehen. Du hast, glaube ich, zuletzt einen Post geschrieben hier, Radiate Energy sozusagen. Ne? Das heißt nicht, du musst den Hampelmann da machen immer, aber manchmal ist es auch gut, wenn die Leute dich sehen und deine Fähigkeiten sehen, ja, und auch wenn es um Competitor, um Wettbewerb irgendwo geht, ja, dann schaut ja die Mannschaft auch mal auf dich und guckt, wie gehst du damit um. Und dann wollen die vielleicht nicht den reflektierten, zurückhaltenden sehen, sondern die wollen sehen, hey, Shazeb, der steht da und der kann argumentieren oder in dem Fall Basketball spielen und der geht jetzt mal zum Korb und dankt das Ding einfach rein, ja, und zieht die Leute dann mit. Der Grund dafür ist nicht, weil du glänzen willst zwingend, sondern weil du ein Zeichen setzen willst, weil du deine Leute mitreißen willst, ja. Und trotzdem sieht es vordergründig vielleicht mal so aus wie, hey, der hat jetzt hier sein Ego in den Vordergrund gestellt. Und da muss man vielleicht auch mal alle fünf gerade sein lassen und sagen, das ist mir auch egal, ob die Leute denken, ich bin jetzt ego-getrieben. Das war wichtig für die Mannschaft, ja. Das war wichtig für das Team, dass ich jetzt hier mir auftrete und mal eine Rede halte, die vielleicht etwas über over the top ist, ja. Aber wenn ich denke, das brauchen die Leute gerade, dann mache ich das auch, ja. Und da die Selbstvertrauen zu haben, auch da wieder drüber zu stehen, ob jetzt einmal dich kritisiert dafür, du wirst es ja nicht allen recht machen, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Diese Balance kannst du nie hundertprozentig austarieren, also hört auf euren Bauch, würde ich jetzt wieder sagen, ja, Daten und Bauch letztendlich. Wann ist welche Reaktion denn auch gut für das Team? Welche tut dir selber gut, aber welche ist auch sinnvoll für das Größere und Ganze?
Das Ego, haben wir ja vorhin auch gelesen, hat ja auch eine Schutzfunktion. Ich erinnere mich zurück an ein Gespräch, das wir geführt haben, in dem du mir erzählt hast, dass du mal aus der Haut gefahren bist. Weil jemand im Telefon, ja, das war eine Kollegin aus einem Ausland, die dann deine Kompetenz als HR-Business-Partner in Frage gestellt hat, irgendwas gemacht hat und dann bist du mal aus der Haut gefahren. Ich glaube, so ein Statement zu setzen ist ja auch Energie. Also du willst ja dann auch mal einen raushauen und sagen, hey, das ist nicht okay. Vielleicht hat das wirklich was mit Energie zu tun, was ich in meinem letzten Post geschrieben habe, weil Ego kann ja bedeuten, dass ich einerseits zu viel Energie irgendwo reinstecke in ein System und dann ist das System irgendwie überfordert, weil eine Person zu viel macht, ja. Aber es kann auch sein, dass ein System gar keine Energie hat oder kaum Energie hat. Und dann muss man vielleicht mal was raushauen. Oder wenn irgendwas in die falsche Richtung läuft.
Diese Abbiegungen, das zu erkennen, wie unsere Zuhörerin, die das Thema geschickt hat, ja auch zu sehen, wann ist welche Abbiegung denn richtig, das ist die Kunst meines Erachtens. Ja, nicht jeder kann egozentriert arbeiten oder nicht egozentriert oder servant oder ähnliches. Ja, das ist, glaube ich, auch eine gewisse Veranlagung. Man kann viel trainieren, aber es kommt für mich darauf an, zu erkennen, welche Verhaltensweise ist denn zu welchem Zeitpunkt am dienlichsten für das Große und Ganze. Und das ist, wo wir sagen würden, selbstloses Leadership, Servant Leadership, das vom Konzept her, glaube ich, als Standard der modernen Führung schon akzeptiert ist, was aber nichts damit zu tun hat. Das heißt, ich lasse einfach geschehen und ich führe gar nicht mehr oder ähnliches. Das heißt es ja genau nicht, sondern ich ermögliche ein System, welches an sich das Beste herausbringt, unabhängig davon, welche Rolle ich, wie meine Rolle wahrgenommen wird von außen.
Ich würde gerne bei diesem Thema vielleicht 2, 3 Learning Nuggets auf den Tisch legen für unsere Zuhörer und direkt in den Lead gehen hier. Also für mich das eine Learning, was ich sehr spannend finde, ist, es heißt nicht einmal Ego, immer Ego. Also man kann ein egozentrischer, egoistischer Mensch sein und sich dann aber verändern. Und das Beispiel vom Schröder zeigt das. Und das ist eine Reise, die geht von einem wenig selbstreflektierten zu einem selbstreflektierteren Ich, von einem auf sich selbst bezogenen Menschen in Richtung der vielleicht Gemeinschaft. Und das Zweite ist, das hast du vorhin gesagt, das fand ich auch spannend und cool, manchmal ist es okay, einen rauszuhauen und zu sagen, hey, jetzt braucht ein System hier Energie und diese Energie gebe ich jetzt hier rein. Und die Leute können sich daran ja auch reiben und sagen, mir gefällt das nicht oder mir gefällt das. Aber das ist quasi so eine Art, also ich stelle mir das vor wie so ein Defibrillator, ja, ein Herz ist irgendwie so am struggeln und dann gibst du mal einen Impuls und daran kann man sich reiben.
Und mein Learning in dem Fall, das was du gerade sagst, manchmal brauche ich auch einen Anstoß von außen, eine Reflexion von außen, die mir das schildert. Also Selbstreflexion hat ja was mit Selbstoptimierung und Coaching zu tun. Manchmal sehe ich das aber nicht. Und da möchte ich nur nochmal darauf hinweisen, dass es vollkommen okay auch ist, sich mal von außen eine Perspektive zu holen. Vielleicht auch eine unabhängigere Perspektive. Wir haben, glaube ich, mal über den Chirurgen gesprochen, der ja auch sinnvollerweise gecoacht wird, obwohl er Hochexpertise hat. Und das ist bei Leader ja genauso. Und eines der Gründe, warum Coaching so erfolgreich ist oder auch sinnvoll ist, wenn es gut gemacht ist, nämlich diese Perspektive aufzubringen, die idealerweise klar ist, selbstreflektiert hat und vielleicht nochmal eine Ecke tiefer geht, um zu erforschen, wo kommt denn nicht nur, wie ist das Verhalten gewesen, sondern wo kommt es auch her und wie kann ich es denn aktiv beeinflussen?
Absolut. Und ich würde gerne zum Schluss noch anbieten, eine Sache, die ich jetzt hier beim Recherchieren mir durchgelesen hatte. Du hast ja vorhin Servant Leadership genannt, ne? Das ist ja eigentlich der Prototyp eines positiven Leadership-Stils, eben nicht durch Ego getrieben. Also ich stehe nicht oben auf der Pyramide, sondern ich bin unten, wo ich den Mitarbeitenden sozusagen diene, ne, als Servant. Und da gibt es eine Erfolgsregel, die bei mir hängen geblieben ist, nämlich Öffentlichkeit für das Team, Verantwortung bei dir. Ne? Und dann natürlich bewusst Zuhörräume schaffen, Retros, 1:1, Feedbackrunden, wo du primär Fragen stellst und zuhörst. Das klingt nach einem Vorgehen, aus dem das Ergebnis sehr wahrscheinlich dann so sein wird, dass du reflektiert bist. Weil Reflexion kommt ja auch durch Datenpunkte, durch Feedback.
Und das zeigt, wir sollten nochmal eine Folge nur über Servant Leadership machen, dass wir da vertieft nochmal reingehen. Und da fällt mir fast ein Gast ein, der Christoph Seitz, mein ehemaliger Roche-Kollege, der hat darüber promoviert, meines Wissens. Der ist eigentlich in der Produktion gewesen, in der Diagnostikproduktion bei Roche und hat mich damit mal irgendwann von der Seite angequatscht. Und das fand ich sehr faszinierend. Und jetzt, wie wir heute sehen, ist das ja auch ein Konzept, was durchaus nicht nur Follower hat, sondern auch Impact hat. Und das lass uns doch mal auf den Themenspeicher nehmen, dass wir das noch ein bisschen tiefer beleuchten.
Sehr gerne. Du kannst ihn meinerseits sehr gerne direkt ansprechen, fragen, ob er Zeit, Lust hat, wenn er reinkommen will. Ansonsten sprechen wir beide darüber gerne. Das ist spannend.
Hey, ich wünsche dir einen ganz schönen Abend mit Familie heute Abend noch. Und meine Kinder kommen mir gerade die Treppe wieder runtergeballert. Eigentlich ist Bettwehzeit. Mal schauen, was da los ist. Ich wünsche dir eine gute Zeit, eine gute Woche.
Bis bald. So machen wir das. Schönen Abend.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.